Der Wolf ist zurück. Der Wolf galt in Deutschland seit Anfang des 20. Jahrhunderts als ausgerottet. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte als Kind so ein Buch über verschiedene Hunderassen. Und vorne drin war etwas über die Geschichte des Hundes und auch ein Bild, von dem, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 1908 oder wann das war, oder in der zweiten Dekade, war so ein Bild von so einem Hund, so eine Jägertruppe, und der eine hatte so den Wolf da liegen und den Kopf so hoch gehalten. Das war der letzte Wolf, der in Deutschland erlegt wurde. Seit einigen Jahren erobern sich diese Tiere ihre ursprüngliche Heimat zurück. Der BUND begrüßt die Rückkehr des Wolfes. Nicht alle Menschen begrüßen die Rückkehr des Wolfes. Manche haben tatsächlich Angst, in den Wald zu gehen, so wie ich wahrscheinlich auch nicht ins Wasser steigen würde, wenn ich wüsste, da gibt es Haie. Aber viele sagen, die sind so scheu, die tun keinem etwas, da braucht ihr gar keine Furcht zu haben. Geht ganz normal in den Wald, euch wird da schon kein Wolf begegnen, weil die riechen euch und hauen ab. Die ersten Beobachtungen von neuen Wölfen in Deutschland gab es bereits 1996. Und im Jahr 2000 wurden schließlich der erstlebende Wolfsnachwuchs in der Muskauer Heide in Sachsen geboren. Und aktuell leben in ganz Deutschland mindestens 128 Rudel, 35 Paare und 10 sesshafte Einzeltiere, wobei die meisten Wölfe in Sachsen, Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zu finden sind, also auch in Niedersachsen. Aber auch in fast allen anderen Bundesländern siedeln sich mittlerweile wieder einzelne dieser eigentlich schönen Tiere an. Mit nur rund 275 erwachsenen Tieren ist der günstige Erhaltungszustand des Wolfes hierzulande aber noch nicht erreicht. Der günstige Erhaltungszustand ist maßgeblich für die Einschätzung des Schutzstatus nach EU-Recht. Dafür muss eine Population üblicherweise 1000 erwachsene Tiere umfassen. Interessant, was man da alles so erfährt. Mehrfach auffällig gewordene Wölfe können nach geltendem Recht auch jetzt schon erlegt werden, so bereits geschehen in Niedersachsen und auch in Sachsen, aber die meisten Wolfsrudel verhalten sich völlig unauffällig. Hat der Wolf in Deutschland Zukunft? Diese Frage ist interessant. Wölfe sind äußerst anpassungsfähig und nicht auf unberührte Wildnis angewiesen. Sie kommen auch in einer Kulturlandschaft wie der unsrigen gut zurecht. Als typische Langstreckenwanderer können sie in kürzester Zeit weite Strecken zurücklegen. So ist davon auszugehen, dass sich auch in den kommenden Jahren weitere Rudel in geeigneten Lebensräumen in Deutschland ansiedeln, wenn man sie lässt. Wahrscheinlich haben sie eine Zukunft in Deutschland. Wichtig für die erfolgreiche Wiederbesiedlung durch diesen streng geschützten Wolf ist dessen Akzeptanz und Toleranz innerhalb einerseits der Bevölkerung, andererseits bei denen, die Nutztiere halten, und natürlich auch bei den Jägern und Jägerinnen. Der Schutz von Nutztieren vor Wolfsübergriffen ist dabei von zentraler Bedeutung, habe ich in diesem BUND-Artikel gelesen. Der Schutz von Nutztieren von Wolfsübergriffen. Genau, und da sind wir eigentlich schon bei einem Gedanken, den wir in der Bergpredigt finden. Schafe sind Nutztiere und Wölfe sind die Jäger. Durch dieses Gleichnis, was Jesus gebraucht hat hier, in diesem Text, den ich euch gleich lesen werde, kommt der Wolf ja nicht gut weg. Deswegen kann man sich auch fast nicht vorstellen, warum Leute das gut finden, dass der Wolf wieder da ist. Aber man hat in Forschungen belegt, dass in einem unberührten Gebiet, ich denke, es war entweder in der Tundra oder in Kanada, wo es keine Wölfe mehr gab, dass da ein Durcheinander in der Natur, in der Flora und Fauna da war, dadurch, dass eben bestimmte Tiere nicht gejagt wurden und dadurch mehr abgefressen wurde und dann sich andere Sachen wieder vermehrt haben und sowas. Und als man dort 12 Wölfe reingesetzt hat in dieses Gebiet, hat sich alles wieder reguliert. Also ist auch was Gutes an dieser Zusammenstellung von den verschiedenen Tieren innerhalb einer Flora und Fauna da. Aber, und so möchte ich allen, die diesen Wolf toll finden, eigentlich schon um Verzeihung bitten dafür, dass der Wolf heute eigentlich ziemlich schlecht wegkommt, weil er eben sich so gut verstellen kann. Aber kann das der richtige Wolf eigentlich überhaupt? Unsere Bergpredigtreihe, die neigt sich allmählich dem Ende zu. Und wir können zurückblicken auf spannende Predigten, die sich dieser Bergpredigt gewidmet haben. Wir hörten, dass wir Salz der Erde sind, Licht der Welt. Wir hörten darüber, wie wir Stein und Herzglauben voneinander unterscheiden können. Es ging um Sorgen und Sorgen lassen und darum, was wir haben, wenn wir jemanden auf den Mond schießen. Oder was wir nicht davon haben, wenn wir ihn auf den Mond schießen. Und wer jetzt merkt, dass er irgendetwas verpasst hat, der kann sich die Predigten gerne noch in unserem YouTube-Kanal oder über die Homepage auch einmal anschauen bzw. anhören. Heute ist es die drittletzte Predigt, also von der Reihenfolge zum Schluss hin. Es gibt noch mal einen Schmankerl hinten drauf, weil durch die Weihnachtstage ist eine Predigt irgendwie rausgefallen, die wird Tillmann später sozusagen nachholen an dem Sonntag vor Palmsonntag. Es geht also auf das Ende zu, und zwar im doppelten Sinne. Zum einen, weil die Bergpredigt fast durch ist, und zum anderen, weil Jesus hier das Ende unseres Lebens und auch das Ende aller Tage in den Blick nimmt. Mit dem Ende von Dingen, egal ob von einer Predigtreihe, von einer Predigt oder dem Leben selbst, ist es nämlich so eine Sache. Das Ende ist immer ein guter Ratgeber. Am Montag war hier im Gemeindesaal eine Trauerfeier. Die Oma einer Person, die vor etlichen Jahren hier in der Gemeinde war, war gestorben und sie suchten einen Raum. Und dann haben wir hier eine Trauerfeier gemacht. Und ich habe etwas aus Psalm 90 gelesen. Da heißt es nämlich im 10. und im 12. Vers: Unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Und dann dieser bekannteste 12. Vers aus Psalm 90, dem Psalm des Mose: Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Nach Luther heißt das: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Aber ich finde dies aus der neuen Genfer Übersetzung einfach sehr schön, weil es auch um das geht, worum es für den noch Lebenden und seine letzten Tage bedenkenden Menschen geht. Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Der Blick aufs Ende eröffnet die Frage nach dem, was bleibt, nach dem, was wirklich wichtig ist. Das kennen wir zum Beispiel auch aus der Schule und dem Studium, der Ausbildung, wenn man dann in diesen Fachbüchern, die man dann wälzen muss, nahezu untergeht und dennoch den Kopf irgendwie über Wasser behalten will, dann bietet es sich an, wenn man merkt, ich schaffe das gar nicht mehr alles, die Bücher vom Ende her zu lesen. Dort steht nämlich meistens eine Zusammenfassung oder ein Fazit und vielleicht sogar noch ein Ausblick, der die Folgen des zuvor Gesagten benennt. Und das gilt auch für Predigten. Und am Ende einer Predigt, da weiß Jesus als grandioser Prediger, dass es eine gute Möglichkeit ist, das vorab Gesagte zusammenzufassen und zu bündeln, damit die Jünger wissen, worauf er letztendlich hinaus wollte. Und am Ende des Lebens, ist es schon immer ein wichtiger Anlass gewesen, über das nachzudenken, was letztlich bleibt. Nachzudenken über das, was unterm Strich tatsächlich das Wichtigste ist. Leute, die mich näher kennen, wissen, ich mache keinen Hehl daraus, dass ich gerne Filme schaue. Gute Filme schaue, auch anspruchsvolle Filme schaue. Meistens unter der Kategorie Drama. Und einer meiner Lieblingsfilme mit Anspruch ist der Film Der Club der Toten Dichter. Mit Robin Williams. Nicht mit Robbie, sondern mit Robin Williams. Er spielt dort einen Englischlehrer namens Keating auf einem elitären amerikanischen Oberschulinternat, der seinen Schülern in der von Tradition und Anpassung triefenden 50er, 60er Jahre, wie er mit Literatur und vor allem Gedichten den Sinn fürs Schöne und Mut zu einem selbstverantworteten Leben den Schülern eröffnen möchte. Und er bestärkt sie in ihrer Einzigartigkeit und in ihrem selbstverantwortlichen Handeln. Und zu seiner Strategie der Motivation gehört der Blick vom Ende her. Einer der im Film am meisten zitierten Schriftsteller ist Henry David Thoreau. Im Englischunterricht in Amerika ist das Pflichtlektüre. Und Thoreau beschreibt in seinem Buch Walden, Walden Pond, das ist so der Name eines Waldsees, wie er nämlich selbst für 2 Jahre vor den Menschen geflohen ist, um in einer einfachen, selbst erbauten Blockhütte zu leben und dort über das Leben nachzudenken. Und der Satz, mit dem er seine Motivation, also der Keating, beschreibt, ist auch schon das Beste an dem ganzen Buch. Das heißt, nee, der zitiert das, aber auch das, was Thoreau selber schreibt. Dieser Satz hat es in sich. Und der ganze Film hängt im Grunde an diesem Satz. Und ich möchte ihn zitieren. Und da sagt er, ich ging in die Wälder, denn ich wollte wohlüberlegt leben. Intensiv wollte ich leben. Das Mark des Lebens in mich aufsaugen, um alles auszurotten, was nicht lebend war. Damit ich nicht in der Todesstunde inne würde, dass ich gar nicht gelebt hätte. Das Leben vom Ende her zu betrachten, eröffnet die Frage nach dem, was wirklich Leben ist. Und darum geht es Jesus auch. Und er bündelt seine Worte im Hinblick auf das Ende. Und Jesus motiviert uns zur Nachfolge, aber er zeigt uns auch mögliche Gefahren auf. Gefahren, die auf dem Wege lauern. Und er möchte uns wachsam machen, damit wir nicht einer Täuschung unterliegen. Und wie leicht wir uns täuschen lassen, das haben wir ja vorhin schon bei der optischen Täuschung gesehen. Damit zeigt er, dass er sich um uns sorgt und möchte, dass wir diesen Gefahren widerstehen. Und ich lese uns den Text für heute aus dem Matthäusevangelium, dem 7. Kapitel, die Verse 15 bis 23. Da sagt Jesus: Hütet euch vor den falschen Propheten, vor den Pseudoprophetern, vor den Lügenpropheten. Hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine gute Frucht trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Nun könnte man viel über einzelne Themen hier reden. Ich will mich nur noch auf das konzentrieren, was Jesus hier als lauernde Gefahr auf dem Weg der Nachfolge benennt. Der Wolf ist zurück. Weil Jesus die Gefahr so heraushebt, lässt sie sich vielleicht auch als zentrale Gefährdung seiner ihm nachfolgenden Jünger benennen. Jesus geht von außen nach innen in der Beschreibung dessen, was er anprangert. Zum einen ist da die Versuchung durch zahm und harmlos wirkende Irrlehrer. Wölfe im Schafspelz nennt er sie. Ich habe ein Bild bei Pixabay gefunden. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Wolf im Schafspelz gesehen. Und wenn Wölfe Schafe reißen, verfolgen oder überhaupt ihre Beutetiere, dann verkleiden die sich nicht. Also Jesus möchte hier etwas überspitzt darstellen mit diesem Wort. Diese Irrlehrer mischen sich unter die Schafe und ihr damit eingeschleuster Virus lässt sich nur über seine Wirkung erkennen. Die Eigenschaft eines Wolfes im Gegenüber zu schutzlosen Tieren besteht darin, dass er ihnen zum einen ans Leben will, weil er ist nicht für das Leben. Er ist gegen ihr Leben. Er sucht nicht, sie zu stärken, sondern er sucht, sie zu vernichten. Und das widerspricht ja auf jeden Fall schon mal der goldenen Regel, die wir in Matthäus 7, Vers 12 betrachtet haben. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Die Lügenpropheten, die falschen Propheten, die tun was anderes. Das Dumme ist ja eben, dass die Bösen nicht daran zu erkennen sind, dass sie jetzt besonders grimmig gucken oder dass sie einen ungepflegten Eindruck machen. Wir haben jetzt gerade hier in Querum etwas verteilt von der Polizei. Über die Nachbarschaftshilfe hat man uns gebeten, ob wir uns daran beteiligen können, und wir haben einige Straßen abgedeckt, weil in Braunschweig sind sehr viele Leute unterwegs, die mit Enkeltrick und Betrügereien an den Haustüren und so Leute ausrauben wollen. So ähnlich, wie es mir damals ergangen war. Und wir machen deutlich dadurch, dass wir das Bewusstsein der Leute schärfen, dass sie sich inne werden, worauf habe ich zu achten, was sind so die Merkmale, wie jemand kommt, um mich irgendwie hinters Licht zu führen. Niemand bleibt es erspart zu urteilen. Und deswegen ist es gut, einige Urteilsmerkmale zu bekommen. Niemand bleibt es erspart zu urteilen. Und deswegen ist es die dümmste Art zu urteilen, wenn man sich an äußeren Merkmalen orientiert und Menschen danach beurteilen, ob sie eben gepflegt oder ungepflegt sind, ob sie alt oder jung sind, ob es Männer oder Frauen sind, ob es Einheimische oder Ausländer sind, ob es Bayern oder Ostfriesen sind. Danach können wir nicht bewerten. Und Jesus sagt stattdessen, schaut euch ihre Früchte an. Was ist um sie herum? Blühen um sie herum Menschen auf? Werden Menschen mutig und frei und zuversichtlich? Schmeichelt einer seinen Mitmenschen oder redet er doppelzüngig? Hat er stabile, lebendige Beziehungen, die lange halten, oder wechselt er dauernd seine besten Freunde? Oder produziert er dauernd Krach oder Ärger um sich herum? Hilft jemand nur, um andere von sich abhängig zu machen? Um nur mal so einige Erkennungsmerkmale zu nennen. Zum anderen erreicht er das nur, Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, indem er sie vom Hirten weglockt. Er lockt sie vom Hirten weg. Der Schutz der Schafe besteht im Kontakt zum Hirten. Der Schutz der Schafe besteht im Kontakt zum Hirten. An der Gefahr des Wolfes macht uns Jesus also deutlich, dass das letztlich Entscheidende ist, was all unserem Handeln vorausgeht, dass wir in der Nähe des Hirten bleiben und dass wir ihm unser Vertrauen schenken. Machen wir uns nichts vor. Das hat Jesus öfters verdeutlicht. Er hat öfter gesagt, ohne ihn sind wir verloren. Und daher gehört es zu unserem Überlebensschutz, weit besser als jegliche andere Versicherung, dass wir uns die Stimme unseres Hirten einprägen und in seiner Nähe bleiben. Auf unseren Wegen durch die Welt werden wir immer mal wieder prüfen müssen, welche Worte uns hier begegnen. Leiten sie uns hin zu Christus oder leiten sie uns von ihm weg? Wenn sie uns von ihm wegleiten, dann sind sie unser Verderben. Dass diese Prüfung anhand der Früchte keine leichte ist, wird uns umso deutlicher, wie die Zeitgenossen von Jesus und Matthäus. Ich habe gelesen, dass es in Palästina, ich weiß es nicht, ob damals oder heute auch noch, es Pflanzen gab, die sehr gut täuschen können. Da hat zum Beispiel eine Dornenpflanze so kleine, schwarze, giftige Früchte, und die man ohne näheres Hinsehen mit Trauben verwechseln kann. Wir können das vielleicht heute vergleichen, wenn wir in den Wald gehen und Pilze suchen. Da gibt es falsche Pfifferlinge und richtige Pfifferlinge. Da ist es nicht ganz so problematisch, weil die falschen sind nicht so giftig. Also wenn wir die mal essen, schmecken nicht so gut, aber da ist nicht so das Problem so groß. Aber zum Beispiel, wenn wir einen Waldchampignon und einen Knollenblätterpilz verwechseln, da sollten wir eher vorsichtig sein, weil das kann tödliche Folgen haben. Und ebenso gibt es wohl auch eine Distelart, die mit Feigen, vielleicht Kaktusfeigen oder sowas ähnliches, leicht zu verwechseln war. Und Jesus warnt uns also vor den schwer erkennbaren Irrtümern, den schwer erkennbaren Irrlehrern. Es bleibt ein überlebenswichtiger Teil der Nachfolge, sich mit der Stimme Jesu vertraut zu machen, wie es durch Gebet und das Lesen des Wortes Gottes geschehen kann. Was die konkrete Irrlehre ist, die so zum Verwechseln ähnlich daherkommt, macht Jesus im zweiten Abschnitt deutlich. Die Wölfe, die sogenannten Wölfe, reden von Gott und geben vor, in seinem Namen zu agieren. Gestern ging ich durchs Gemeindehaus und sah auf unserem, im Foyer, auf unserer Ablage, die neue Idee, das christliche Spektrum. So heißt die neue Idee. Jetzt heißt nicht mehr Idea Spektrum, sondern Idea, das christliche Spektrum. Und ich traute meinen Augen nicht. Auf der Titelseite steht ein Mann im weißen Gewand mit geschlossenen Augen und erhöhten Armen. Hinter ihm in Blau wahrscheinlich irgendwelche Sänger. Und Idea titelt Der Wolf im Maßanzug. Der US-Prediger hat mit Heilungskreuzzügen ein Vermögen gemacht. Verblüffend finde ich dabei, dass es nicht in Zweifel gezogen wird, was die Wölfe getan haben. Dass sie gesagt haben, haben wir nicht in deinem Namen das und das und das und das getan. Das wird nicht in Zweifel gezogen. Also wenn bei uns jemand in diesem Sinne auftreten würde, würde Wunder tun, Kranke heilen, irgendwelche bösen Geister austreiben oder auch weissagen, ich wette, wir wären erstmal schwer beeindruckt. Die Gegenargumente müssten schon ganz schön stark sein, um das entkräften zu können. Und die ersten Leser des Matthäusevangeliums hatten offenbar keine Probleme mit Wundertätern. Manche Forscher meinen, dass das sehr verbreitet war in der Umwelt der frühen Christenheit. Und man war da wohl nicht sehr kritisch und schnell bereit, ein Wunder auch als solches anzuerkennen. Offenbar ist es der Gemeinde nicht immer vergönnt, diese Unterscheidung vornehmen zu können, denn Jesus deckt den Irrglauben erst am jüngsten Tag auf. Da heißt es nämlich, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Es bleibt also eine Spannung zwischen an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und der Offenbarung am jüngsten Tage. Was Jesus deutlich macht, ist die Versuchung, der die Irrlehrer verfallen sind. Sie haben sich nicht wirklich für ihn entschieden. Sie wollten sich nicht, wie wir das letzte Woche gehört haben, durch die Pforte ducken und sich klein machen oder erniedrigen. Jesus war ihnen nur ein willkommenes Instrument, um sich selbst dadurch hervorzutun. Und ihre Widerrufe, haben wir nicht in deinem Namen, konzentrieren sich bezeichnenderweise auf die Hervorhebung grandioser Taten. Taten, die sie selbst getan haben. Das ist nicht der Weg ins Himmelreich. Alles, was wir vorweisen können, ist der Hinweis auf das, was Jesus getan hat. Alle Frucht, die wir bringen, hat er uns ermöglicht. Jesus redet hier von Menschen, die keinen Platz im Himmelreich haben. Offenbar gibt es das. Es liegt nicht an uns, Urteile auszusprechen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, war eine Predigt in den letzten Wochen. Aber Jesus warnt seine Jünger mit diesen Worten vor einer gefährlichen Einstellung, die offenbar auch unter seinen Jüngern ausbrechen konnte. Denkt nur an die beiden Jünger, die zur linken und zur rechten Seite Jesu sitzen wollten, wenn er in sein Reich kommt. Oder der ungeschickte Petrus, der meinte, er könne es mit Jesu Leiden und Auftrag gleich tun. Als der Hahn dreimal krähte, hatte er begriffen, dass seine Kraft nicht reicht, um es Jesus gleich zu tun. Jesus warnt also vor Überheblichkeit. Der Weg seiner Nachfolge führt uns auf einem schmalen Pfad durch Versuchungen hindurch, um an andere Orte des Lebens zu finden. Am wenigsten Erfolg werden wir dabei haben, wenn wir auf unsere Weisheit und unsere Kraft dabei setzen. Vollen Erfolg haben wir, wenn wir uns zurücknehmen, unser Leben auf Jesus ausrichten, indem wir seine Stimme suchen und unsere Verantwortung der Nächstenliebe auf uns nehmen. Das heißt, wir brauchen seine Berührung, um uns auf dem Weg der Nachfolge zu machen. Jesus motiviert uns, indem er uns gut zuredet. Jesus macht uns nichts vor. Jesus redet Klartext. Ohne ihn kein Leben. Und mit ihm finden wir Leben. Und dazwischen gibt es nichts. Und wir tun gut, seine Worte nicht abzuschwächen. Jesus setzt durch die falschen Propheten und ihrem gesetzlosen Treiben eine Klammer vom Kapitel 5 her. Im Kapitel 5, Vers 17 heißt es, denkt nicht, dass ich gekommen sei, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern zum Erfüllen. Und jetzt hier im 7. Kapitel schreibt er auch wieder über Propheten, aber über die Lügenpropheten und über ihr gesetzloses Handeln. Wir sollen lernen, das möglichst gut zu verstehen, weil hier der grundlegende Unterschied zu finden ist. Gott hat seine Schöpfung auf Geben und Schenken aufgebaut. Und jeder Teil der Schöpfung dient allen anderen. Jeder Zerstörer handelt stattdessen nach dem Prinzip des Nehmens und Raubens. Geben und Schenken oder Nehmen und Rauben, das ist der entscheidende Punkt. Wölfe im Schafspelz tun so, als ob sie der Welt ganz viel geben würden. Aber in Wirklichkeit behandeln sie die Welt und die Menschen als ihre Beute. Wenn wir den schenkenden und segnenden Gott kennen, das ist die beste Voraussetzung, dass wir uns nicht von denen einlullen lassen, die nur rauben und unsere Lebenskraft aussaugen wollen. Und dann können wir auch zum Schutz für alle werden, die in irgendeiner Weise unter diesem Missbrauch und unter der Ausbeutung jeder Art leiden und denen sonst keiner helfen will. Lernen wir es, auf die Stimme des Hirten zu hören, in seiner Nähe zu bleiben. Das ist der beste Schutzschirm, der beste Schutzfilm, der uns umgeben kann. Und ich wünsche uns, dass wir diese Stimme als seine Stimme erkennen und an ihm dranbleiben. Amen.